3, 2, 1. Welcome to the Spielekeller.
Und herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 106, heute hier in meinem Kellerchen. Natürlich bin ich nicht ganz alleine, der fantastische Chris Hanna ist wieder mit am Start. Ich halte es kurz. Hi Chris.
Ja, man muss ja jetzt immer aufpassen, wie lang wir das hier machen, ne?
Ja.
Danke.
Ja.
Ja. Guten Morgen, Dennis.
Ja, guten Morgen.
Du siehst müde aus.
Ja, ich bin wirklich, wirklich so müde. Gestern war ich noch viel müder, aber heute bin ich immer noch sehr müde. Sehr müde und völlig. Mir geht's also körperlich. Geht's mir, ich bin auf einem sehr niedrigen Level. Chris, kein Spaß. Heute ist Dienstag. Morgen veröffentlichen wir. Also ihr könnt das frühestens am 6. hören. Und ich musste, wir nehmen ja normalerweise am Montag auf. Das wäre gestern gewesen. Das hat nicht funktioniert, weil ich nach München musste. Um 4.30 Uhr war ich unterwegs. Nur was ich nicht eingerechnet habe mit dieser 4.30 Uhr Rechnung ist, dass ich überraschenderweise Freitagmittag um 13 Uhr 10 Leute links von mir hier aus meinem Raum habe und das nicht realisiere, weil ich mit jemandem im Meeting bin, weil ich völlig im Tunnel bin und irgendwann ein Bier vor meiner Nase war und ich erst dann erschrocken bin und das war dann mein Junggesellenabschied und ich sag mal so, ich habe nicht viel geschlafen, wir haben aber eigentlich nur ein echt schönes Haus gehabt zum Chillen, aber irgendwie habe ich gedacht, na gut, dann braucht man auch keinen Schlaf, da kann man ja einfach chillen und trinken. Ich bin völlig fertig, Mann. Ich bin wirklich völlig fertig.
Du bist alt.
Nee, wirklich nicht. Da waren Leute, da war noch jemand, der war deutlich jünger als ich. Der ist viel früher ins Bett, später aufgestanden und war viel fertiger. Und der war nur einen von zwei Nächten da übrigens. Das fällt mir auch noch gerade ein. Also ich habe schon wirklich durchgezogen. Ich habe
ganzes Wochenende quasi durchgezogen.
Völlig. Und dann hatten wir Sonntagabend zu allem Überfluss auch noch das letzte Heimspiel der Eishockeymannschaft bei uns. Wir hatten eine Loge und da habe ich nichts mehr getrunken. Nur das ging auch noch bis spät abends. Und dann bin ich, wie gesagt, morgens früh nach München hin und zurück.
Ja, geil.
Ja, wie geht's dir?
Jetzt sitzt du hier im Spielekeller.
Ja, das war mir wichtig. Ja, wir haben erstmal vielen, vielen Dank, weil wir haben ja auch geschoben.
Ja.
Und easy. Und deswegen kann ich dann heute doch dabei sein. Mir wird ja nicht langweilig, weil als ich gestern zurückgekommen bin, saßen hier schon 6 Leute in meinem Räumchen. Und haben gearbeitet an der Gamescom-LAN, weil wir haben ja noch ein 3-tägiges Bootcamp hier wieder. Also, ja. Super.
Geil. Ja, Heimspiel ist das Stichwort, ne? Ich habe tatsächlich ganz vernünftig gute Laune. Wir sind ja mit einem Abstiegskampf gerade. Also,
ja,
es geht
stimmt.
Ja echt um alles, ne? Ich weiß nicht, ob du die dritte Liga verfolgst.
Ich bin ja sehr fußballfanatisch, schau immer mal sogar bis teilweise zur fünften runter.
Es geht um alles. Und Mannheim hat gewonnen. Was ja einfach, glaube ich, keiner erwartet hat. Halle hat auch gewonnen. Das ist schlecht für uns. Und wir haben gegen Dortmund 2, muss ich dazu sagen, gespielt. Und wir haben tatsächlich gewonnen, ne? Und das ist aber, du merkst halt jetzt so, jeder Punkt zählt, ne? Also, das ist, ich weiß gar nicht, wann ich mich in meinem Leben so sehr mit Fußball beschäftigt habe.
Geil.
Also wirklich, ne? Dass ich mir andere Spiele angucke, dass ich anfange, Punkte zu rechnen. So, ja. Ich habe das immer verfolgt so ein bisschen, aber es ist halt Spaß, ne? Ich gehe gerne ins Stadion, so, ich beschäftige mich natürlich gerne mit der Stimmung. Aber ich sitze hier wirklich und ich rechne von links nach rechts. Ich will einfach nur nicht, dass wir absteigen. Ne?
Ich feiere das. Ich finde das richtig gut.
Wenn du absteigst, bist du tot. Also Regionalliga
ist
halt...
Ja, vierte Liga ist wirklich ein Problem.
Das,
ab dritter
da halt
sagt man
mehr,
immer,
ne?
Fängt Profifußball an. So richtig.
Da haben ja auch die Kollegen vom ESB, glaube ich, ne? Die haben doch dann diese Veranstaltung in Berlin, da war ich ja auch. Und da haben die mittlerweile tatsächlich ein Regionalliga-Forum. Und da habe ich extrem viel gelernt über die Regionalliga. Also ich habe Dinge gelernt, die ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel, es gibt ja 5 Divisionen,
ja.
Aber es gibt ja nur 4 Aufsteiger.
Ja.
Und das war mir gar nicht bewusst. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Dann haben die mal erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Und ne, es gibt ja direkte Aufsteiger, also 3 haben ja einen direkten, einer rotiert irgendwie. Oder ich glaube 2 haben direkten, einer rotiert. Und die anderen beiden müssen nochmal spielen.
Ja.
Das heißt, wenn du Pech hast, bist du Meister in deiner Division. Und steigst trotzdem nie auf.
Ich kenne diese Geschichte, weil ich komme hier aus Krefeld. Und wir haben es tatsächlich ja mal geschafft, wieder in die dritte Liga zu kommen. Was ein absolut harter Kampf ist. Weil in die dritte reinzukommen, ist gar nicht so einfach, wie du dir vorstellst. Außer du heißt RB Leipzig und hast wirklich zu viel Geld und zu viele gute Spieler. Mhm. Und gute Organisation auch fairerweise. Aber als normaler Verein ist es, wenn du einmal rausfällst, Da muss alles stimmen. Also wirklich, die Sterne müssen richtig stehen, Vollmond, da ist wirklich alles. Also
ja, das Umsatzgefälle ist halt massiv, ne? Von der zweiten in die dritte ist schon echt brutal, das merkst du ja. Aber wenn du dann von der dritten in die vierte absteigst, dann kannst du ja nicht mehr deine Drittligaspieler halten, ne? In der Regel. Also dann ist ja einfach.
Ja, weil die Gehaltsgap ist auch relativ groß.
Das Schöne ist natürlich, Regionalliga West hat einen direkten Aufstiegsplatz. Wir müssten dann theoretisch also nur Meister werden.
Ja, das meine ich. Es ist nicht so einfach. Wirklich.
Nee, ich
also
weiß.
Haltet eine gute Mannschaft, was bei Duisburg aber tatsächlich relativ hohe Chancen hätte, dass ihr.
Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie zu viel über Fußball sprechen, tatsächlich, aber ich merke halt wirklich, so packt mich gerade, ne? Also der.
Endlich wieder ein Fußball-Podcast.
Der Abstieg, ja, können wir direkt mal starten. So, dieser Abstiegskampf packt mich gerade massiv, ne? Du merkst das auch an der Stimmung. Wurde auch gut gezündelt im Stadion tatsächlich vorher. War schon. Also du merkst einfach gerade wirklich, es geht jetzt um alles, ne? Und jetzt geht es wirklich um jeden Punkt. Und das ist einfach, das macht halt was, ne? Also du merkst halt schon, dass da ist halt schon richtig Kasala in der Bude.
Ja. Geil.
So. Schön.
Okay. Wir haben ein paar News mitgebracht.
Ja.
Wollen wir die mal durcharbeiten?
Nee.
Okay. Ja. Dann, war schön.
Ja. Nein. Ja. Okay. Also total, total bescheuert. Weil, also ich habe gute und schlechte Nachrichten.
Ja.
Mit welchen fängst du in der Regel an?
Fangen wir mal mit den Guten an.
Oh. Also, okay, gut ist ja auch relativ, aber ja, tatsächlich habe ich mich.
Ich habe auch kurz überlegt, welche er meint, aber es gibt ja nur eine, die ich.
Ja, tatsächlich habe ich mich gefreut. Also, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Jason Lake, wohl bekannt als die, ich würde jetzt sagen, die rote Krawatte des E-Sport, hat ja Complexity zurückgekauft.
Ja.
Von Gamesquare für knapp über 10 Millionen. Und zwar war das ja so ein Konglomerat, ne? Die haben ja ganz viele Firmen zugekauft. Haben da so ein schönes, großes Konstrukt draus gebaut und jetzt hat er das wieder rausgelöst. Die haben ja auch kürzlich FaceClan gekauft, das heißt, es gab da einen Interessenskonflikt und ich glaube, Complexity, ne, 2003 gegründet, seitdem Jason ohnehin immer nur mit roter Krawatte, also auch schon in der, in den ganz alten Fernsehauftritten und so, ne, das ist halt echt witzig. Haben 2017 haben sie das Invest bekommen von den Cowboys, also von der Ownership Group. Daraufhin wurde es ja dann blau gebrandet. Das war dann auch der Tag, an dem er blaue Krawatten getragen hat. Ich war halt auch mal vor Ort. Die haben mir ja da ein riesen Performance-Center gebaut am Star, also in Dallas. Richtig geil. Es war auch echt top-notch. Ich glaube, ich war 2019 da. War massiv beeindruckt, wirklich. Mhm. Und ja, dann ging das alles so seinen Weg. Und jetzt hat er das tatsächlich zurückgekauft. Und hat auch erstmal, haben die einen T-Shirt-Drop gestartet mit dem alten Complexity-Logo. Also mit den beiden alten, also so, weißt du, Throwback ganz früher und Throwback so ein bisschen nicht mehr ganz so alt. Und er hat, glaube ich, geschrieben, ist der beste Drop, den sie je gemacht haben. Glaube ich, war das auf Twitter. Und weil es hieß immer, ne, Ownership Group, und er schrieb dann unter so einem Post, also Ownership Group ist eigentlich er und sein bester Buddy. Das heißt, ich bin super gespannt, was da jetzt kommt, ne, weil er hat ja so viel Herzblut da drin, einfach schon immer gehabt. Und jetzt ist es wieder bei ihm. Und
geil.
Das
find also ich finde also Comeback-Stories gut. Ja, finde ich auch.
Die schlechten News daran,
ja.
Complexity Gaming kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
So, ist auch einfach ein Urgestein. Und ich sag mal, hat nur 10 Millionen gekostet.
Für ihn ja
also
super.
Also ich glaube diese 100, 200, 400, 600 Millionen Bewertungen, die ja, passen nicht mehr.
Ja. Nee, überhaupt nicht mehr. Also das ist der perfekte Übergang, glaube ich, um dann auch Richtung derzeitigen Markt zu schauen. Wir sprechen ja immer mal wieder darüber, dass es Layoffs gibt und die häufen sich nach wie vor. Und jetzt zuletzt dann erstmal ein sehr namenhafter, nämlich mit Sony PlayStation. Das hatte mich tatsächlich schon ein bisschen, also ich bin dann doch nicht so tief drin bei Sony und bei PlayStation, aber ich war trotzdem überrascht, weil ich dachte, okay, also keine Ahnung, die aktuelle PlayStation verkauft sie immer noch okay, die hat noch irgendwie ein bisschen Zeit, aber 900 Mitarbeitende rausgeschmissen, also 8%, also wieder fast 10% der Belegschaft weg. Und gleichzeitig dann auch noch EA, hatte ich auch gesehen, auch 670 Leute wurden da entlassen. Und Spiele werden eingestellt, die in der Entwicklung sind. Das ist ja auch nochmal, meiner Meinung nach, auch nochmal ein starker Indikator.
Das ist ein anderer Schritt, ne? Das ist genau. Nochmal ein zusätzlicher Schritt.
Genau, ich sehe hier Star Wars, Mandalorian, also FPS, Lord of the Rings, Mobile Game werden auch eingestellt. Also das sind, ich finde, das sind schon starke Sachen. Und dann gehen wir nochmal Richtung E-Sport Core.
Ja, wir haben ja, mit Bernd letzte Woche gesprochen.
Ja.
Und wir haben ja darüber geredet, was die EFG für ein Flagship wird und also auch für so ein Mutterschiff, mit welchen Zukäufen. Jetzt haben sie auch, das war ja nicht lustigerweise, so meine ich das nicht, aber es war ja einfach vom Timing her. Wir haben diese Aufnahme gehabt, waren gerade irgendwie durch und dann kam ja das Announcement irgendwie kurz danach. Also es hat ja gar nicht, war ja gar nicht so viel Zeit dazwischen.
Ja.
Ja, 15%.
Was auch mehrere hundert Leute sind, tatsächlich.
Ja. Das ist einfach auch ein Brett, ne?
Ja. Also es hatte sich tatsächlich, jetzt kann man im Nachgang, darf man das ja, glaube ich, immer sagen. Tatsächlich hat sich das angebahnt. Ich hatte das schon über den Flurfunk gehört. Und war ehrlicherweise ein bisschen überrascht. 15%, die Zahl stand wohl nicht fest. Das wurde, glaube ich, wirklich noch. Das ist jetzt Vermutung, möchte ich kurz dazu sagen. Ich glaube, das wurde so spät wie möglich entschieden, war so meine Wahrnehmung. Wahrscheinlich, um einfach zu schauen, dass man so wenig Leute wie möglich gehen lassen muss. Aber 15% ist natürlich eine ordentliche Ansage. Und das zeigt natürlich, also wenn selbst der Player, der irgendwie mit saudi-arabischem Geld stark unterstützt wird, zu solchen Schritten übergeht, dass das schon krass ist. Vor allem auch mit dem eSport World Cup im Hintergrund. Man ist ja im Prinzip Generalunternehmer für diesen World Cup, würde ich sagen, was Operatives angeht. Das heißt, da wird ja auch Geld reinkommen. Ne? Ist jetzt ja nicht so, dass da nicht auch Income reinkommt.
Ja, jetzt musst du aber auch dazu sagen, und da sind wir ja wieder bei den ganzen Zukäufen, ne? Und also wenn du dir anguckst, was alles irgendwie dazugeholt wurde und wie groß dieses Konstrukt geworden ist, typischerweise, wenn du dir M&A-Geschäfte anguckst, ist es ja in der Regel so, dass du dann viele Rollen doppelt hast, ne? Oder du dann sogenannte Synergieeffekte baust und dann brauchen wir nur noch, weiß ich nicht, ein Department dafür oder wir können das hier eindampfen. Also, dass da Leute gehen, will ich jetzt nicht sagen, wusste ich nicht, aber es liegt nah, also überrascht mich nicht, aber dass dann so viele sind, ist schon, passt halt gerade auch in das aktuelle Klima einfach, ne? Also ich glaube, wenn du dir das Klima generell anguckst, das ist halt einfach überall. Also überall, wo du hinguckst und auch gar nicht nur mit diesem E-Sports-Bezug. Also wenn ich mich generell umgucke, ich habe auch mit einem Freund ein langes Gespräch gehabt am Wochenende, der struggelt halt auch gerade, ne? Und pusht halt und versucht irgendwie alle Register zu ziehen. So, das geht halt echt vielen Leuten gerade so, ne?
Voll, ja, und dann ist das der Moment, wo ich mich tatsächlich einfach anschließe. Erstmal danke an Chris, du hast mir letzte Woche schon den Rücken ein bisschen freigehalten, als Johannes und ich und du in der WhatsApp-Gruppe aktiv geschrieben haben und du meintest, ey, lass mal den Dennis kurz in Ruhe, der hat, glaube ich, gerade andere Probleme, denn tatsächlich ist es auch so bei uns, dass wir zum Glück keine Leute rausschmeißen für den Moment. Aber tatsächlich bei uns und mit uns, mittlerweile muss man es ja ein bisschen differenzieren, weil es irgendwie 5 Companies sind, aber in der Produktionscompany bei uns, bei Take TV, ist die Auslastung für die Produktionscrew seit echt längerer Zeit nicht ausgelastet. Und wir haben es lange aus Savings sozusagen erstmal querfinanziert, ohne andere Schritte zu gehen. Aber wir sind dazu gezwungen, tatsächlich jetzt Leute in die Kurzarbeit zu schicken, die nicht ausgelastet sind. Und das ist tatsächlich auch für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe echt nochmal gemerkt, wie mich das tatsächlich beschäftigt und keine gute Zeit gibt, weil ich da irgendwie jetzt schon seit, auch ganz transparent, irgendwie seit einem halben Jahr mir natürlich das sehr genau anschaue, weil das ist ja keine Ad-Hoc-Entscheidung sowas, in der Regel, hoffentlich. Und ich habe Chris gesagt, hey, gib mir mal die Chance, dass ich will nämlich tatsächlich auch ein offizielles Statement auch noch einfach mal mit meiner persönlichen Meinung in einem Video machen, wie ich damit umgehe und dazu noch irgendwie ein bisschen was sagen. Das Team weiß natürlich logischerweise, wusste auch als erstes Bescheid. Aber ich habe es jetzt leider noch nicht geschafft, weil ich einfach tatsächlich dann überraschenderweise beim Junggesellenabschied war. Das hat mir so ein bisschen mein Wochenende im Positiven zerschossen. Echt schwieriger Markt und wir haben noch nicht mal das Gefühl, dass wir schlecht arbeiten. Das ist ja noch das Schlimmste. Ne? Also das ist das Gefühl, die machen eigentlich alle hier einen guten Job, die Leute, die hier sind. Und die sind die Hände so ein bisschen als Dienstleister vor allen Dingen gebunden. Ne? Das ist so der Status quo. Muss ich ganz ehrlich sagen, macht echt wenig Spaß. Ne? Also macht wirklich wenig Spaß. Deswegen, wenn man diese ganzen Kündigungswellen sieht, das hilft auch in der Regel nicht, dass es einem selbst besser geht. Das ist genau das Gegenteil in der Regel der Fall. dass Gelder weiter eingespart werden. Ja, ob jetzt von einem Publisher oder von einem Brand, gilt ja für beide. Und das wäre wahrscheinlich auch etwas, was ich im Video nochmal sage. Also ich habe ja natürlich in letzter Zeit auch mit vielen Leuten gesprochen, die selbst auch kleinere Unternehmen, 10-Mann-Butzen oder teilweise sogar kleiner, wo selbst da überlegt wird, ob Leute gehen müssen. Kurzarbeit ist immer nochmal so eine Option, die man ziehen kann, wenn man eine Perspektive irgendwie vor sich sieht. Versucht einfach über alle Möglichkeiten nachzudenken. Ne? Ich bin nie ein Fan, wir mussten noch nie Leute aus wirtschaftlichen Gründen gehen lassen. Also wenn man das umgehen kann, sehr gerne. Auf der anderen Seite muss man doch auch so fair sein, wenn man nicht sieht, wie es in den nächsten 6-12 Monaten besser werden kann, dann ist tatsächlich die Kündigung wahrscheinlich der einzige logische Schritt, um andere Menschen zu schützen. So doof es klingt, ne? Aber
ja, und ich glaube, am Ende ist es immer irgendwie unternehmerisches Risiko und es sind ja am Ende immer die Unternehmer, aber ich glaube, das Einzige, was das halt macht, ist, es zeigt dir halt, dass das Klima generell gerade nicht so gut ist. Ne? Also wenn du mitbekommst, das habe ich dir ja auch gesagt, ne? Ich verstehe, dass das für dich extrem schwer ist, aber du bist ja nicht der Einzige, der irgendwie struggelt. Und jetzt kann man das, ne, hätte man das vorher wissen müssen, keine Ahnung. Also was ist ja immer dieses Alarm eingestellt, gut, der Markt gibt das her, du führst ein Unternehmen, natürlich gehst du dann mit dieser Welle.
Ja.
Ne? Aber das, was du jetzt gerade siehst, ist ja einfach, da geht ja eine riesengroße Welle durch die Industrie. Wenn du dir anschaust, und ich weiß nicht, ob Johannes das mal aufarbeiten kann vielleicht, wenn du einfach mal guckst, wie viele Unternehmen Leute haben gehen lassen in den letzten Monaten einfach. Ne? Das ist ja, also wenn du dir diese Gaming-Bubble anguckst, da sind ja jetzt einfach Tausende von Leuten auf die Straße gesetzt worden. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Ne? Also ist ja wirklich, also ich bin auch gespannt, was das dann jetzt langfristiger mit der Industrie macht.
Da bin ich auch sehr gespannt. Also in der Regel ist es ja schon immer so, dass natürlich mit Konsolidierung und Talfahrt danach in der Regel auch immer wieder einen Weg da rausführt. Trotzdem muss der Markt sich neu erfinden. Trotzdem sind wir in Deutschland vielleicht auch nochmal in einem noch spezielleren Umfeld als vielleicht das eine oder andere Land, weil hier natürlich vielleicht noch ein, zwei andere Sachen gerade nicht perfekt laufen, die wirtschaftlich irgendwie auf die Gemüter schlagen, ne, muss man auch mal dazu sagen. Also ich bin persönlich grundsätzlich sehr positiver Dinge. Ich sehe einen Ausblick bei uns, aber ich glaube schon, dass dieses Jahr trotzdem extrem anstrengend wird und man erstmal warten muss, wie vielleicht Ende des Jahres läuft und wie es dann nächstes Jahr weiterläuft. Ich glaube, da werden dann die Entscheidung getroffen, ne, wie es generell in dem Markt jetzt erstmal weitergeht. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich auch kurz im Background, Chris und ich haben, während wir gerade unser Vorgespräch hatten, kurz dazu noch unterhalten im WhatsApp, ob wir darüber heute schon sprechen, weil ich es nicht geschafft habe, schon was öffentlich zu machen, was mir auch sehr wichtig war. Und habe gesagt, ey, der Podcast kommt morgen live. Es ist für mich natürlich super, jetzt mir selbst in den Arsch zu treten, dass ich bis morgen früh ready bin, um auch tatsächlich irgendwie nach außen zu kommunizieren. Warum? Ich bin ein Mensch irgendwie, dem ist es total wichtig, transparent zu sein und aber auch, selbst wenn mal was nicht so gut läuft, wie man sich das wünscht, ist es aus meinem Verständnis immer Stärke zu zeigen, dass man offen und transparent damit umgeht und Dinge vielleicht auch mal erklärt. Denn ich habe jetzt schon leider Gottes nicht nur in unserem Markt generell oft gesehen, dass Menschen dann irgendwie gegangen werden und das wird dann immer so ein bisschen über den Teppich gekehrt. Kann auch ein Weg sein, wie man damit umgeht. Ich bin da einfach kein Fan von. Ich sag's, wie es ist. Ich habe so viele Unternehmen in den letzten 12 Monaten gesehen, die Leute rausgeschmissen haben, ohne jetzt irgendjemand zu nennen. Und da gibt es viele von. Da hat man es gar nicht richtig mitbekommen, meiner Meinung nach. Nicht so, also eins kann ich, also dass das Arcadia einfach zu ist, das ist ja, so wenig Kommunikation habe ich noch nie zu etwas gesehen, das so groß ist. Das ist gar nicht böse gemeint, aber das finde ich sogar übrigens fast beeindruckend, wie man das hinkriegen kann, dass so wenig darüber geredet wird, dass so ein Riesenschuppen einfach nichts mehr mit Gaming macht. Also, das ist schon krass. Das würde ich nicht hinkriegen. Ja, muss ich jetzt noch eincallen zumindest.
Ja.
So.
Ich kann auch so ganz, ganz kurze Neuigkeit nachschieben, einfach nur aus Relevanzgründen, weil wir darüber gesprochen haben. Und zwar ging es ja um den Lawsuit mit der Call of Duty League, also von Hex und Scump. Da gibt es jetzt gar nicht so viel Neues tatsächlich, aber es haben jetzt wohl einige Teams angefangen, dann auch mit Activision Blizzard zu sprechen, weil sie irgendwie gerne mehr Umsatz wollen. Ne? Also hätten gerne ein bisschen mehr Einnahmen, weniger Einschränkungen. Und da also tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob der Lawsuit natürlich dazu geführt hat. Macht ja Sinn, dann das, ne, gleich mitzunehmen. Aber grundsätzlich siehst du halt auch da wieder, dass das Geld wohl nicht ganz so gut verteilt wurde. Also, ja. Ne, sage ich jetzt komplett als Außenstehender. Ich denke aber, da sind wir wieder bei anderen Ökosystemen, wie wenn du dir Valorant anguckst, und da sind wir dann auch wieder bei den eigenen Skins, die es gerade von Fnatic gibt und etc. Also ich glaube, man kann das alles schon ein bisschen solider machen. Ich bin gerade wirklich nur gespannt, wie die nächsten Jahre sind, weil das Problem ist, du siehst ja diese Nachwirkungen immer erst zeitversetzt. Also diese ganzen Unternehmen, die jetzt auch gerade strugglen und so, das ist ja immer noch so Nachwirkungen, also aus der Pandemie und so ein bisschen aus der Nachpandemiephase, das kommt ja alles immer leicht versetzt. Deswegen hoffen wir einfach, dass wir da irgendwie alle ganz gut durchkommen. E-Sports wird sich ja eh neu erfinden, das hatten wir ja schon. Aber wenn du dir jetzt anguckst, wie viele so im Gaming auch gehen, also so aus, auch aus, ne, ich sag mal, du kriegst ja auch nur mit von diesen großen Unternehmen, diese großen Layoff-Wellen. Da gibt's ja, wie du gerade auch gesagt hast, ganz viel klein dazwischen.
Voll. Ich habe heute wieder auf Twitter gesehen, ne? Also ein alter Arbeitskollege, der schon seit der zwischenzeitlich bei Method war und dann noch bei einer anderen Company, der ist jetzt auch raus aus dem E-Sport, weil ne, die Company hat geschlossen und jetzt geht er einfach, also ich glaube, arbeitet jetzt bei der Stadt. Also
gibt ein paar, die ich kenne tatsächlich, die keine E-Sport-Jobs mehr haben, die jetzt alle, also ich sag mal, in so klassischen Jobs wieder sind. Ne? Zwar noch alles ein bisschen online, aber nicht mehr Gaming-bezogen, sondern wirklich sich andere Karrieren suchen. Und auch nicht alle sind traurig, weil es tatsächlich deutlich besser bezahlt wurde. Also ist das, was du als Feedback hörst. Aber ist natürlich, wenn du ne Gamer bist und dass so dein Herz da dran hängt, ist natürlich schon schade, wenn du es nicht mehr machen kannst.
Absolut, absolut. Ja, und es liegen gerade echt viele gute Talents auf dem Markt.
Ja.
Ich habe, also das, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Vera von Riot zum Beispiel, die ja auch die Entlassungswelle drin war. Ich habe mit der gearbeitet, die war eine absolute Maschine. Für solche Menschen ist für mich halt erstmal so mindblowing, wenn die bei einem Unternehmen, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon woanders untergekommen ist. Ob ich da was mit Tencent gesehen? Will mir jetzt nichts Falsches sagen, aber sie wurde zumindest, ist sie von Riot, musste sie gehen, sagen wir es mal so.
Die Frage ist natürlich dann jetzt, wer hat jetzt die Kohle und wer wächst jetzt gerade so, dass sie die ganzen Leute auch mitnehmen kann? Ja. Das ist ja, glaube ich, eher die Schwierigkeit, ne? Wenn du siehst, dass keiner gerade das Geld ausgibt. Ne? Wenn du gerade siehst, dass keiner das Geld ausgibt, ich meine, jetzt wäre halt die Chance, das Talent zu snatchen, ne?
Ja. Voll.
Jetzt haben wir echt lange, guck mal, wir sind 22 Minuten drin. Ich fühle mich gerade richtig schlecht, weil wir sind natürlich nicht allein. Wir haben das absolute Energiebündel heute hier drin.
Gegenteil von mir.
Ja, schon im Vorgespräch ist hier schon die Stimmung übergekocht. Wir haben die Laura da.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf bei euch.
Naja, sorry, dass du jetzt so lange zuhören musstest.
Nee, ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Ich fand das total spannend und auch, was ihr angesprochen hattet von der Seite, dass gerade solche Layoffs eigentlich die perfekte Opportunity wären, um da rein zu snatchen und da wirklich jetzt die Talents zu holen. Also von der Employer-Branding-Perspektive ist genau das der richtige Punkt, deshalb Häkchen dran. Wer auch immer das hört und das Geld hat, macht das jetzt bitte.
Ja, magst du dich denn vorstellen? Ich habe gehört, du hast einen Rap vorbereitet.
Ja, hab ich tatsächlich auch. Also Chris hat mir gesagt, das wird fantastisch.
Ja, versteht ihr nicht. Ist ein Insider aus dem Vorgespräch, aber.
Genau.
Einfach mal Spot an.
Ich dachte, das Outro wird dann tschicke, tschicke, tschicke. Hallo, ja, ich bin Laura.
Johannes, kannst du kurz ein Intro machen?
Haben wir eine Beatbox, Johannes? Kannst du Beatboxen?
Ohne Beat funktioniert das leider nicht. Ich muss die
Leitung. Ich kann nur den Bist du bekifft? Bist du bekifft? Das ist ein. Also nicht, dass der gut wäre, aber.
Du darfst dich auch ohne Rap vorstellen.
Ich bin Laura Peter oder auf Socials auch Your Host Laura und bin Moderatorin und Content Creatorin und mittlerweile auch kleine Twitch-Streamerin aus Wien.
Stimmt, du streamst jetzt auch. Und du hast den Namen ja simplifiziert. Du hattest ja vorher einen deutlich komplexeren Namen.
Einen deutlich komplexeren, aber halt vom Herzen raus. Es war noch mein Gamertag, das war Trilauratops mit. Ja, mein Lieblingsdino ist Triceratops, deshalb, du hattest letztens das wunderbare Meme gepostet in deiner Story, wenn dich mal keiner mehr nach einem Lieblingsdino fragt, dann weißt du bist erwachsen geworden, how sad. So, das ist der Werdegang des Namens und da ich dann ganz, ganz viele traurige Fragen bekommen habe, was denn ein Triceratops sei, konnte ich dann irgendwann emotional das Ganze nicht mehr so verarbeiten und dachte mir, ich glaube, ich gehe auf einen leichteren Namen.
Du weißt ja auch, dass du alt wirst, wenn du neue Schuhe kaufst und dich niemand mehr fragt, wie schnell du damit rennen kannst.
Genau das. Oder ob sie blinken, wenn man draufsteigt.
Ja, aber welcher Mensch weiß denn nicht, was ein Triceratops ist?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Ist das frech?
Aber da musst du dann emotional composure beweisen. Mhm. Personal Skills. Na, ich kann es schon verstehen. Es ist halt gerade für Leute, die, ich habe mich halt dann, einerseits, ich hätte ja, habe ja begonnen im Gaming und im E-Sports-Bereich und da ist es vielleicht noch ein bisschen naheliegender, warum man so einen Namen auf Social verwendet. Wenn man dann aber in einen Bereich geht, der halt mit Gaming nichts zu tun hat, der jetzt wenig mit Pop-Culture oder Nerdtum zu tun hat, dann ist es halt eher so, dass man sagt, okay, ich brauche einen Namen, der für alle funktioniert und der schön breit gestreut ist und simpel und einfach zu merken.
Ja, und er erklärt ja deinen Job.
Wie hast du gemeint, sorry?
Your Host Laura erklärt ja auch deinen Job. Also du hast deinen Jobtitel gleich mit drin. Das ist so dumm, ne?
Bei mir war es nur gerade akustisch abgehakt. Ja, also es ist halt, damit man gleich weiß, was es ist. Nur das einzige Ding ist noch, bei allen, die dann vielleicht denken an, ich bin Event-Host im Sinne von, ich veranstalte Events, das ist noch das Einzige. Aber da versuche ich halt dann mit dem Content natürlich das richtig zu stellen. Und ich hatte bis jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen Mix-Up. Das war so der einzige Gedanke, den ich beim Namen-Change dabei hatte. Aber bis jetzt wurde ich da noch nie drauf angesprochen. Also das sollte sich erledigt haben.
Ja, und einfach nur für den Kontext, also warum bist du eigentlich da? Wir haben uns auf dem Outplayed-Event in Berlin kennengelernt, weil du da durchgeführt hast.
Im Level, yes.
Ja, und ich es ja nicht mitmoderieren wollte, tatsächlich.
Genau. Mhm.
Und ich habe böse Blicke bekommen. Aber tatsächlich, also wir kannten uns vorher nicht. Ich fand, dass du da echt gut durchgeführt hast. Und ich habe dann ja danach erstmal gesehen, dass du, also da ist ja echt sehr viel gekommen. Also ich habe ja sehr viel Content von dir gesehen auf sehr vielen Veranstaltungen.
Das freut mich total, weil ich bin total schlecht im Posten, dass du da viel.
Nö, aber da war ja schon einiges. Und dann haben wir ja einfach mal gedacht, wir nutzen das einfach nochmal und sprechen auch nochmal über diese Seite des Business. Also sehr gerne. Ist ja nochmal eine ganz andere Ecke. Und du bist ja auch noch gar nicht so lang dabei. Ist vielleicht nochmal ganz interessant, einfach deine Blickwinkel, deine Gedanken dazu zu hören. Aber wir können ja jetzt nochmal vorne anfangen.
Sehr gerne.
Magst du mal durch deinen Werdegang so ein bisschen führen? Was hast du eigentlich gemacht und wie bist du eigentlich zum Gaming gekommen?
Wie ich zum Gaming gekommen bin, also wenn du das fragst, da war ich sehr, sehr klein und das war relativ easy, sage ich jetzt mal. Ich hatte Gott sei Dank Eltern, die das jetzt nicht verfrevelt haben, sondern befürwortet haben, beziehungsweise einfach als normal angesehen haben, dass auch Mädels Gaming-Konsolen haben. Wir sind ein Mädels-Haushalt zu Hause gewesen, bis auf meinen Dad. Und der hat uns dann immer mit Nintendo versorgt. Das heißt, ich hatte super viele verschiedene Gameboys zu Hause. Ich habe gestartet mit dem N64. Jetzt wisst ihr auch alle, wie alt ich bin. Und das war halt so meine absolute Konsole, die habe ich jetzt noch, habe einen Adapter für, ich liebe die Pixel, ich liebe alles dran, das ist so mein Herzensding und generell die Brand, die ist jetzt im Hintergrund überall, ist Nintendo verteilt, das ist einfach stark meine Kindheit und das zieht sich durch, also bis jetzt bin ich da noch ganz, ganz großer Fan und da hat es begonnen, das war so der Casual-Einstieg, also ich war jetzt nie im Competitive, aber das ist einfach mein Casual-Werdegang im Gaming. Natürlich kam später dann auch mal ein PC dazu. Also jetzt bin ich ziemlich viel auf PC und Konsole unterwegs, geteilt, aber der Grundstück ist PC. Und habe da alles Mögliche, bin eher in die RPG-Richtung auch gewandert. Ich liebe es zu exploren, also ich bin so auf, ich muss unbedingt eine Map freilegen, ich muss alle Hidden Easter Eggs finden. Das ist so mein Guilty Pleasure, dass ich da alles rausfinde, was geht. Und Competitive,
Dennis
gar
lacht.
Nicht.
Ich glaube, der kann das nachvollziehen.
Wirklich? Ja. Bist du auch ein Explorer?
Also wenn, dann ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also ich liebe, und es muss gelöst sein. Alles muss gelöst sein.
Danke. Dankeschön.
Du brauchst diesen Checkmark, der innerliche Checkmark im Kopf, sonst ist irgendwas, tut weh sonst.
Sehr soothing, sehr soothing. Ja, so Achievements hunten, also ich mag das alles super gerne. Das ist so mein Ding. Aber ich google da nichts vorher, also ich würde nie ein Achievement googeln, damit ich weiß, wie ich es hunte, sondern ich mache das schon alles so. Ich möchte es exploren und wenn ich es nicht finde, dann my bad, dann habe ich wohl zu wenig explored, sagen wir es mal so.
Guck mal, also du sagst googeln.
Ja.
Ich komme aus einer Zeit, wir mussten noch Lösungsbücher kaufen, wenn wir sie wirklich brauchten.
Jetzt bei uns, bei Pokémon auch. Wo man diese fetten Schinken hatte. Ich habe mir zwar nie eins gekauft, aber eine Freundin hatte die immer und wo man nachlesen konnte, wo man welche Route gehen müsse, damit man welches Pokémon findet.
Ja, und auch so Base. Wir haben ja früher noch alle so Click-and-Point-Adventure gespielt. Und die waren ja teilweise so absurd, wenn ich heute nochmal Sam & Max spielen würde. Ich weiß nicht, ob ich da alle Rätsel lösen könnte. So, und du hast ja wirklich nichts anderes gemacht, als stundenlang versucht, diese Rätsel zu lösen. Dann immer in der Schule dich ausgetauscht. Wer war schon irgendwie ein Stück weiter? Ja, Bücher. Da gab es tatsächlich noch richtige Lösungsbücher zu Spielen. Nichts mit Google.
Im Handel erhältlich. Ja, ich denke mir immer, gerade bei solchen alten Gameboy-Spielen, wie zum Beispiel, wir hatten eins, das war mit Aladdin, glaube ich, oder auch normale Super Mario Games, die man nicht speichern konnte. Ich würde wirklich, wirklich gern jetzt mal die Generation an jungen Gamern hinsetzen mit so einem Game und drauf schauen, wie die sich tun damit, wie die umgehen mit solchen Hürden, wenn einfach nichts gespeichert wird, wie da die, ob da wirklich noch jemand dran bleibt und wirklich tryhardet oder ob man sagt, okay, das ist jetzt absolut nicht mehr der Zeitgeist und es sollte eher mit Speicherständen gehen und so weiter. Also das würde mich mal interessieren als Vergleich.
Ich habe vor Jahren, und das ist, also ich meine jetzt eher so 2, 3, 4 Jahre, habe ich meinen Gameboy wieder ausgepackt und habe Super Mario World gespielt und mir war nicht bewusst, dass du nicht speichern kannst. Ich habe gedacht, so, jetzt muss ich weitermachen, ne? Eine Stunde gespielt, ganz toll. Und hab einfach diese Speicheroption gesucht, bis ich verstanden habe, es gibt keine. Ich weiß auch nicht, ob man sich das noch vorstellen kann. Du konntest dieses Spiel nicht speichern. Das heißt, entweder spielst du es durch oder nicht. Und ich finde schon, dass das ein ganz anderes Zeit-Commitment, ne? Also wenn du das heute, ich finde das absurd in der Vorstellung heute, dass du diese Spiele nicht speichern kannst.
Ja, damals hatte man wahrscheinlich einfach auch noch mehr Zeit dann, wenn man noch jünger war. Aber jetzt, also wie du sagst, jetzt im Berufsalltag auch, wenn man das unterbringen möchte, da geht schon Wochenende ein Stück weg. Dennis, ja. Sorry.
Nee, alles gut. Ja, voll. Also ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeiten. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, wo man natürlich speichern konnte, und das war ein Spiel, wo ich unendlich viel Zeit auf dem Gameboy übrigens investiert habe, war Pokémon. Also blaue, rote, goldene Edition. Was habe ich Stunden investiert? Ich habe irgendwann draußen auf den Straßen, Grüße gerne Olli raus, der hier wahrscheinlich nicht reinhört, auf der Straße habe ich bei einem Friseur Bisasam gelesen, obwohl da was ganz anderes stand. Ich war völlig fertig, weil ich einfach nur noch an diesem Gerät war. Also waren gute Zeiten, muss ich sagen.
Und da muss ich auch einkippen, wo du Pokémon sagst. Ich glaube, der beste Grund, wie ich zu Pokémon gekommen bin, und irgendwann wird diese Person das hoffentlich mal hören in einem Podcast und bis dorthin werde ich es immer wieder erwähnen, war einfach der beste Moment für mich. Ich saß bei einem Zahnarzt und ich hatte vorher halt schon einen Gameboy, aber halt mit eher Super Mario und so weiter, und da kam Pokémon raus. Und da saß so ein Junge, ich schätze mal 15 bis 18, irgendwas dazwischen wird er gewesen sein. Und ich bin halt so rangerückt und hab dann gesehen, was er spielt. Und dann hat diese Maschine von Mann einfach meiner Mutter erklärt, was Pokémon ist. Und hat die Barriere genommen für sie, dass sie dieses Spiel ihren Töchtern kauft. Er war der Grund, warum ich Pokémon bekommen habe. Und da gab es keine Widerrede mehr zu Ostern oder wann auch immer die neue
Edition verheiratet?
Rauskam.
Ihr seid verheiratet, 4 Kinder. Oder wo seid ihr jetzt?
Nee, das nicht. Also wie gesagt, ich kenne ihn noch nicht. Ich bin noch in einer glücklichen Beziehung. Aber dieser Mensch, der ist wirklich, also der hat mein Leben revolutioniert. Also da wirklich, dass er sich die Zeit nimmt, das müsst ihr euch mal denken, in dem Alter, um einer älteren Frau zu erklären, die mit einem kleinen, nervigen, vielsprechenden Kind da sitzt, was Pokémon ist und warum er das kaufen sollte. Also ich dachte mir wirklich, was ist er für eine Maschine gewesen? Ganz ehrlich, so in Retro.
Ja, wir kommen ja wieder full circle, weil wir ja heute den Leuten erklären, was E-Sports und Gaming ist.
Na bitte. Ja?
Aber bevor wir da weitermachen, ich oute mich nur ganz kurz. Ich habe kein einziges Pokémon-Spiel gespielt, nicht eins.
Ui.
Ich habe die Serie nicht gesehen.
Was?
Ich habe das einzige Spiel, was ich gespielt habe, war Pokémon Go damals, als es rauskam in diesem Hype.
Okay.
Pokémon ist, genau wie Digimon, ne, ist so an mir vorbeigeflogen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kenne mittlerweile halt so ein paar beim Namen und ich komme über die Sammelkarten so ein bisschen dran. Aber ich bin bei Pokémon komplett raus.
Ja, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Digimon war auch mehr oder weniger nach meiner Zeit, aber Pokémon bin ich gerade noch so, also was heißt gerade, ich bin voll reingerutscht. Jetzt überlege ich, wie alt warst du denn dann bei Pokémon? Das kam ja auch doch relativ früh mit dem Gameboy und so.
Ich habe es einfach nicht gespielt. Ich weiß auch gar nicht. Also ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich wollte es nur erwähnen. Wir können jetzt auch gerne wieder.
Hast du denn noch, hast auch Yu-Gi-Oh! Und sowas nicht geguckt?
Wie er sagt, Yu-Gi-Oh! Ich wollte es nur erwähnen und wieder umschwenken möchte auf ein anderes Thema. Chris, ich bin schockiert.
Möchte ja ganz schnell. Yu-Gi-Oh! Auch nicht. Null.
Kam auch alles nach Pokémon. Aber dann, du hast Dragon Ball auch nicht geguckt?
Nein. Boah, ich ziehe gerade den Hass auf mich von so vielen Menschen.
Also Dennis, spannend, Mann. Was hast du denn mit deinem Leben angefangen?
Also Dennis.
Ja, weiß ich nicht.
wenn Chris
Counter-Strike hat, gespielt.
Wir wissen, was er bekommt, okay?
Ja, also, ich glaube, er hat Counter-Strike gespielt. Aber nee, tatsächlich, genau, Yu-Gi-Oh! Raus. Bei Dragon Ball bin ich komplett raus. Also ich habe die Sachen nie gesehen. Ich habe noch so Kickers habe ich noch ein bisschen geguckt.
Okay, ja, klar. Weißt
du, ob du das noch kennst?
Ja,
die rennen ja alle immer über, die rennen ja alle immer über die Melone, ne?
Also ja, laufen genau. Ja.
Das Spielfeld ist eine Melone und das muss ja irgendwie gefühlt 3 Kilometer lang sein, so viel wie die rennen. Aber das war noch so.
Ja, Tsubasa und Sora hast du natürlich geguckt.
Bitte?
Tsubasa hast du ja auch geschaut. Nee. Bruder, ich weiß, also okay, warte. Marshall,
okay.
Hier Star Sheriff. Marshall Star Sheriff, den hast du damals hier geguckt.
Meinst du Marshall Bravestar?
Ja, meine ich doch. Entschuldigung.
Ja, sicher.
Okay, das nämlich, da war ich nämlich noch sehr, habe ich ja natürlich auch geguckt. Pizza Syndicate, oder wie hießen die nochmal? Das sind nämlich die ganz alten Sachen. Und hier,
Danger Mouse.
Ja, genau. Boah, das sind so Sachen, da war ich nämlich noch ganz klein.
Das war meine Zeit.
Okay, Transformers lief, glaube ich, damals auch zu der Zeit.
Ja. Also genau, ja. Solche Sachen habe ich noch gesehen. Das war noch tatsächlich so mein Ding.
Und He-Man, ne? Natürlich.
Thundercats,
so hieß das. Das meine ich doch. Man ist alles schon ewig her.
Ja, klar. Und
He-Man hast du dann auch geguckt, ne?
He-Man
hat Orko aus dem Zauberland hier. Reich mir deine
Elfenhand. Oder wie war das, ne?
Ja.
Ja.
Also ich hätte gesagt, wir droppen jetzt einfach pro nächster Folge immer wieder ein Pokémon von der Nummer 1 weg. So ganz versteckt irgendwo in unserem Text drinnen. Oder in eurem Text dann drinnen. Und am Ende habt ihr den kompletten Poké-Rap versteckt im Spielekeller ab Folge 106.
Okay. Dennis macht das.
Kleine Special, ja. Also die ersten 150, also es gibt ja mittlerweile gefühlt 4 Milliarden. Ich kenne nur die ersten 150 und da muss ich nochmal kurz gucken, ob ich noch alle kenne. Aber zumindest
also ich möchte auch mal ganz kurz festhalten, ich habe zwischendurch mal reingeguckt jetzt. Also nicht jetzt, sondern vor ein paar Jahren, weil das ist ja schon so ein Riesending, das man nämlich verstehen will. Aber ich, ganz ehrlich, ich bin da raus, ne? Ich hab das auch, ich komme da auch nicht mehr rein. Und ich denke mir einfach so, das Spiel ist halt ganz witzig, wenn du rumgehst und, ne, Pokémon Go mit allen spielst und du fängst dir da was.
Voll.
Das macht halt Spaß. Und das war eine Zeit lang, ich hab's dann auch, glaube ich, irgendwann deinstalliert, weil es einfach Zeit frisst und weil du es einfach dann wirklich machst. Aber bei den ganzen Serien und ich kann dir die auch alle nicht nennen. Ich kenne natürlich ein paar, aber ich bin da so raus und.
Krass.
Ich finde es halt krass, wie viele Menschen, und das ist ja geil eigentlich, weil ich mag das ja, wenn man sich für etwas begeistert, aber die können ja wirklich alles aufzählen, ne? Und die wissen ja dann wirklich auch irgendwie da jede Evolutionsstufe und ich denke mir so, boah, ich bin deswegen aber auch bei den ganzen Sammelkarten erstmal so raus, ich lese mich da halt ein, aber
stimmt,
mir
das
sagt
das
erstmal,
für dich.
Erstmal nichts. Mhm. Bitte?
Ja. Das wäre naheliegend für dich, das stimmt.
Aber auch das... Da habe ich Leute in meinem Netzwerk, die sich da deutlich besser auskennen.
Da ist halt der emotionale Bezug da nicht so gegeben wie bei uns von der Kindheit wahrscheinlich. Aber bei Pokémon Go, ich fand das auch richtig, richtig cool, weil ich hatte vorher schon Ingress gespielt. Kennt ihr noch Ingress, was davor von Niantic kam?
Ja.
Also, habt ihr das auch gespielt?
Gespielt habe ich gar nicht gespielt, aber ich kann es auf jeden Fall, ja, klar.
Das war schon ziemlich cool und das dann mit Pokémon zu verbinden, war so mindblowing für mich. Ja. Und ich finde es ganz cool, auch wie Chris sagt, es zieht halt schon Zeit im Alltag, aber wenn man auf Urlaub ist und du hast Zeit und nichts geplant und du möchtest eine Stadt entdecken, dann finde ich es richtig cool, weil dann kannst du einfach mal schauen, wo ist das Nächste, gehst dorthin, schaust aber gleichzeitig Wahrzeichen an oder besondere Teile der Stadt oder was auch immer, die halt gehighlightet wurden und bist dann in einem komplett neuen Viertel, hoffentlich in einem guten. Und deshalb, das finde ich ganz cool, dass man da so ein bisschen sich exploren lässt vom Game her.
Also wenn ihr auch so durchgezogen habt, oder nein, nur ansatzweise durchgezogen habt, wie ich bei Pokémon Go, die Anfangsphase, ich war an jedem Hotspot, an jeder Stadt. Also ich bin wirklich nachts, Grüße wieder an Olli, da hat sie unsere Pokémon-Liebe wiedergefunden zum zweiten Mal. Erst als Kinder am Gameboy, später dann nachts auch im Auto, dann irgendwo Auto abstellen und rumlaufen. Also ganz wild und auch wirklich, ich war dann in Kassel an diesen Hotspots und da standen überall Leute und man hat immer Leute kennengelernt und auf einmal haben da Leute Sachen verkauft. Das war ja auf einmal Happening. Auf einmal waren da so Leute mit Bauchladen und so und da haben Powerbanks rausgegeben. Das war wirklich ein crazy Hype für eine kurze Zeit.
Ich glaube, das war auch einer der meistverkauftesten Artikel überhaupt in der Zeit, ne, waren Powerbanks. Du hast ja auch es haben ja dann irgendwelche Läden diese Events veranstaltet und haben eigentlich nur Powerbanks verkauft. Ne? Ich glaube, das war dann natürlich auch der Pull. Und das hat halt funktioniert. Ne?
Ja, verrückt.
Und es gab mal einen Artikel dazu, und dann können wir das auch abschließen, ne? Aber es gab mal diesen Artikel dazu, was das eigentlich mit Städten gemacht hat. Und weil Laura gerade sagte, dann bist du in einem anderen Viertel, hoffentlich in einem guten. Es ist ja so, dass tatsächlich gewisse Orte einfach dann so beliebt wurden und plötzlich liefen da dann Mütter mit ihren Kindern und so rum, dass das zum Beispiel so eine Drogenproblematik, und ich will nicht sagen gelöst hat, aber verschoben hat. Du hattest wirklich Orte, an denen sich dann die Stadt leicht verändert hat, einfach weil da so viele Leute rumliefen und du halt nicht mehr irgendwie in der Ecke allein bist oder so, ne, sondern das hat halt wirklich was mit Städten gemacht.
Das wäre Futter für eine Masterarbeit.
Ja, guck mal, in Düsseldorf mussten sie ja die Brücke sperren, ne? Weil doch immer sich so viele Leute auf dieser Brücke versammelt haben, dass sie gesagt haben, wir können da keine Autos mehr drüber schicken.
Wir konnten keine Autos mehr fahren, auch aufhören. In anderen Städten nicht. Nein. Da waren einfach zu viele Menschen. Die haben es einfach blockiert, denen war das auch alles egal. Ja. Da habe ich alles live miterlebt. Ich war Teil davon. Teil einer Bewegung, Freunde.
Dennis war auf der Brücke.
Ja. Was ist denn euer Lieblings-Pokémon?
Oh Gott, don't get me started. Dennis, beginn du mal.
Boah. Das ist jetzt eine gute Frage. Also wirklich eine gute Frage.
Aber Dennis, während du überlegst, Chris, das Wichtigste, wenn dich jemand fragt, einfach sagen, von den drei Startern, wen würdest du nehmen von den ursprünglichen Glumanda-Feuer-Pokémon? Das ist das einzig Richtige.
Okay.
Boah, ich überlege gerade, mit wem ich irgendwie die geilste History habe, aber es ist echt schwer zu beantworten. Also, klar, natürlich, wenn du dein erstes Pokémon ausgewählt hast. Ne? Ich hatte tatsächlich Pisasam beim ersten Try.
Ich mag dich trotzdem.
Das sagt mir gar nichts, das ist so geil.
Das ist der Grüne, der Kleine, der so eine Wurzel oben drauf hat.
Und damit hat auch die Nummer 1 gedroppt in diesem ersten Podcast. Das heißt, wir können dann weitergehen. Nummer 2 kommt dann auf 107.
Ja, echt schwer, wirklich. Ich fand auch, also zwischenzeitlich fand ich auch Glurak ziemlich geil aus der Serie heraus natürlich, auch wie er dann so stinkig immer war und nicht das machen wollte, was Ash wollte. Also, boah, keine Ahnung, Alter, ich kann mich darauf nicht festlegen. Das ist zu viel Kindheit, da werde ich irgendjemandem ungerecht von den Pokémons.
Für mich ist das Kultur.
Ja.
Sorry. Ich finde das Kultur, ich akzeptiere den kulturellen Aspekt, deswegen finde ich das halt echt insofern ganz, ganz spannend und geil. Aber ich meine einfach, also storytechnisch bin ich einfach voll raus.
Ich glaube, wir haben noch nie so intensiv über ein Thema aus einer Gaming-Kulturwelt gesprochen in einem Podcast wie heute.
Das freut mich jetzt schon total.
Ja, aber eigentlich geht es ja um dich. Jetzt haben wir also gelernt, du hast also gespielt von jungen Jahren an mit Nintendo. Genau. Das ist toll, das ist bei mir genauso gewesen, tatsächlich. Ich habe nur mit einem Super Nintendo angefangen und ich würde dir, mein Bruder hatte das NES, ich hatte den Game Boy davor. Aber meine geile erste Konsole war ein Super Nintendo und ich empfehle dir, schließ das nicht an einen Full-HD-Fernseher an.
Nein.
Weil du magst ja die Pixel, ich habe das halt gemacht und das Geile ist, die Controllerkabel sind ja gar nicht so lang, wie du denkst. Das heißt, du sitzt ja quasi echt schon sehr nah an so einem echt sehr großen Fernseher und das ist echt brutal, ne? Also da kannst du die Pixel zählen. Das ist wirklich brutal.
Nach deinem Wochenende, Dennis, wäre das doch jetzt gut, oder? So eine kleine Session direkt vom Fernseher.
Also das ist die einzige Session, die ich gerne hätte, ist in meinem Bett schlafend. Also aber Tatsache, weil darüber habe ich mich ja sehr gefreut, Laura, dass du heute da bist, weil immer dann, wenn ich jemanden nicht gut kenne, heißt das, ich kann wieder jemanden etwas besser kennenlernen. Und bevor, also ich habe die Pokémon, der Pokémon-Exkurs hat mir jetzt gerade sehr viel Spaß gemacht. Du hast mich gerade in viele alte, gute Zeiten kurz zurück bewegt. Aber lass uns doch also super gerne auch mal nochmal über dich und deinen Werdegang sprechen. Wo hat du deine Karriere? Abseits, jetzt haben wir sozusagen die Kindheit und die Jugend, glaube ich, haben wir geschafft. Mal grob, ganz grob, aber wo fing denn für dich deine Karriere dann wirklich an?
Kekchen. Und da wollte ich noch dazugeben, ja, auf der OMR, wo wir uns kennengelernt haben letztes Jahr, da hatten wir das noch nicht gewusst. Hätten wir das mal gewusst.
Ja, da hätten wir lange reden können.
Da wäre nichts mehr mit Networking sonst gewesen. Da wären wir wahrscheinlich gleich direkt mit Pokémon Go losgezogen.
Oh, also möchte ich mal kurz dazu sagen, ich war richtig sauer. Ich war richtig, richtig sauer auf Pokémon Go, als sie diese Umstellung hatten. Ich habe meinen Account verloren. Ich habe eine Trilliarde, ich habe ihn nie wiederbekommen. Ich habe eine Trilliarde Stunden investiert.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wie hast du deinen Account verloren? Weil ich habe meinen letztens versucht, irgendwie zu recovern und ich kann mich nicht mehr einloggen und ich weiß halt einfach nicht, warum nicht.
Also ich weiß, dass sie damals eine Umstellung gemacht haben. Irgendwas war, Und nach der Umstellung gab es wohl bei einigen Leuten Probleme mit den Accounts. Und ich war einer dieser Accounts.
Oh no.
Und ich konnte mich nämlich dann auch nicht mehr einloggen. Es ging nicht mehr. Ich frage mich, ist jetzt schon länger her.
Oh Gott.
Und das hat mich so, also es gab keinen Support. Keiner ist proaktiv auf dich zugekommen. Vielleicht gibt es irgendeine Lösung, wenn man sich da reinarbeitet. Aber ich war so enttäuscht, dass ich full cut off nie wieder gespielt habe. Also,
oh,
und ich war wirklich, ich war ganz vorne dabei beim
Grind. Das ist der Aufruf jetzt. Das ist der Aufruf. Bitte helft Dennis.
Und ja, ihr zwei kommt auch nicht von dem Thema weg. Das ist total geil.
Stimmt, ja, wir waren und eigentlich echt die gut. Nächste wir Schleife.
Jetzt will ich mich guilty. Okay. Also wir gingen von diesem wunderbaren Thema. Es ist halt eine Herzensangelegenheit, das merkt man. Meine Karriere hat gestartet eigentlich im Social Media Bereich. Also Social Media und das auf Agenturseite und dann bin ich mal rübergewandert zur Kundenseite, weil ich auch das mal exploren wollte und da ging es dann auf
den Social Media. Also jetzt brechst du da aber extrem schnell drüber. Also kannst
ja, wir haben dann mehr Zeit für Pokémon.
du hast ja lange in der Agentur, auf der Agenturseite, glaube ich, warst ja ein bisschen länger.
Ja,
dann kannst du mal vielleicht ein bisschen erzählen? Ja, guck mal, da hast du jetzt 6,5 Jahre in 2 Sekunden abgefertigt. Da kannst du, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen uns erzählen, was du da genau gemacht hast, wenn du möchtest.
Da war ich in einer Full-Service-Agentur. Das heißt, ich habe von meinen Kunden her alles betreut, was sie mir an Channels zur Verfügung gestellt haben. Habe Copywriting genauso gemacht wie Ads einbuchen. Habe Visuals genauso gemacht wie Content Creation. Also alles Mögliche wirklich. Und da hatten wir halt mehrere größere und kleinere Kunden und ich war für mehrere größere und kleinere auch zuständig dann und hauptverantwortlich auch und das hat mir total viel Spaß gemacht, weil das mal so ein, das hat sich einfach ganz witzig ergeben, es war von einem Freifach in meiner Uni, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr Fachhochschulen in Deutschland? Aber ja, eine Fachhochschule hatte ich besucht und da gab es ein Freifach und, oder war es ein Wahlfach? Ich glaube ein Wahlfach, nicht Freifach. Und das war halt in Richtung Social Media mehr geprägt und da wusste ich doch gar nicht, dass alles, was mich an Social Media interessiert und was meine Leidenschaft da ganz, ganz stark früher war, dass man das zu einem Job machen konnte. Also ich habe eigentlich dann durch dieses Wahlfach, die Professoren kennengelernt, die eine Agentur hatten, zu der ich dann gewandert bin und bin deshalb auch nach Wien gezogen. Fun Fact. Also 2013/14 bin ich nach Wien gezogen, war vor allem im wunderschönen Linz in Oberösterreich und habe eigentlich nie vorgehabt, nach Wien zu kommen, war jetzt nie so der große Wien-Fan und das war dann ausschlaggebend für mich, dass ich mir dachte, okay, da ist halt vom Job her natürlich die beste Möglichkeit und das hat mich auch super erfüllt. Also da habe ich wirklich 6,5 Jahre liebend gern für meine Kundinnen und Kunden alles mit ihnen kreativ umgesetzt, was wir uns vorstellen konnten, ein bisschen Grenzen gepusht, auch bei traditionelleren Unternehmen zum Beispiel und das war wirklich, wirklich sehr erfüllend. Und von dem Punkt weg hat es dann auch begonnen, also wir haben dann dort Social Media zum Beispiel unterrichtet, auch an Hochschulen, an Bildungseinrichtungen und wir kamen dann auch zu einem Punkt, wo ich gemerkt hatte, dass ein Kollege und ich beide sehr Gaming und E-Sport interessiert waren und da habe ich das erste Mal dann auch so 2017 die Szene in Wien kennengelernt und die österreichische Szene und durch das haben wir dann auch das Ganze mit in die Arbeit genommen, sage ich jetzt mal. Man verbringt sehr viel Zeit in der Arbeit. Wir haben uns darüber ja auch gekannt und haben dann gemerkt, okay, eigentlich würden wir das gerne weiter auch in die Arbeit integrieren, wenn denn da Bedarf wäre in Österreich und konnten da dann auch coole Projekte umsetzen mit unseren Kunden und haben das dann so, es war nicht ein kompletter Geschäftsbereich, aber es war schon so angeführt dann auch auf der Website direkt. Das heißt, es war E-Sport-Marketing auch integrierter und es war jetzt einfach ein Teil, den wir auch mit anbieten durften, was ziemlich cool war. Und dann war ich mit ihm gemeinsam auf einer Konferenz und wir haben über E-Sport-Marketing gesprochen und was es da schon für Möglichkeiten international gibt, was schon ausgeschöpft wird, welche Marken endemisch oder nicht da auch schon drinnen waren und mit welchen Beispielen. Und nach so einem Beitrag auf einer Konferenz kam dann die größte österreichische E-Sport-Liga auf mich zu und meinte, ob wir nicht gemeinsam arbeiten wollen würden, ob ich nicht mal für sie moderieren wollen würde. Und so hat sich erstmal ergeben, dass ich absolut nicht geplant hatte zu moderieren, aber so bin ich dann von meiner Leidenschaft Social Media ein bisschen rübergewandert zur Moderation auch und habe das dann halt immer noch nebenbei gemacht, bis ich mich dann jetzt damit selbstständig gemacht habe.
Ich möchte dich jetzt nicht also vorführen oder den Spot draufschmeißen, aber nur aus Interesse. Weil wenn ich jetzt an Österreich denke und an die E-Sport-Szene, ich habe überhaupt nichts im Kopf dazu. Also ich habe halt bei der Schweiz, fängt es bei mir langsam so ein bisschen an, weil wir da auch öfter mal drüber sprechen. Aber ich habe zum Beispiel in Österreich, kannst du einmal ganz grob skizzieren, wie da die Landschaft aussieht? Also ist das ein Riesenthema? Ist das so ein super, auch so ein super Nischenthema? Also wie gesagt, ich will jetzt nur nicht irgendwie hier dich ein schlechtes Licht stellen oder so, falls du es nicht weißt, aber ich habe gar nichts im Kopf dazu. Also für mich ist das komplett blank.
Alles gut. Also ich denke mir, wir sind halt überschaubar. Unsere Community ist super eng und super supportive. Und wenn du da reinrutscht, also wie es bei mir auch 2017 war, da wirst du schon mit offenen Armen empfangen. Wir haben einige Vereine. Es gibt jetzt auch sogar vom Politikum her, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht komplett von welcher Partei, aber es gibt eine Förderung für E-Sport-Vereine. Und die wurde erst vor kurzem freigegeben, was auch eine große Sache ist, dass da wirklich auch von der politischen Digitalisierungsseite gezeigt wird, okay, das ist ein Wirtschaftssektor, der ist relevant. Und also ich will da jetzt kein Name-Dropping von der Partei machen, ich wüsste schon, aber finde ich halt cool, dass sowas, dass da drauf eingegangen wird und dass das gesehen wird. Was auch zum Beispiel in Deutschland mir oft rüberkommt, wir haben eine Gaming-Messe, sage ich jetzt mal, in Wien und die wird abgehalten im Rathaus, was auch ein schönes Zeichen nach außen bringt, dass man im Rathaus wirklich diese heiligen Hallen verwendet, um dort neue Games auszustellen, einfach die Berührungspunkte zu schaffen für die Öffentlichkeit. Das ist auch, glaube ich, eine komplett freie Veranstaltung, wo wirklich jeder kommen kann, was ich schön finde, um so ein bisschen Akzeptanz und Awareness zu schaffen, auch gleichzeitig. Und nicht nur jetzt wegen Daddeln natürlich, sondern einfach, dass man sagt, okay, man bringt eben auch die Eltern dazu, man bringt die Stakeholder dazu, da ein bisschen mehr Input zu kriegen. Und deshalb, ich denke schon, dass sich da einiges tut. Es gab halt natürlich so eine Hochphase in 2019 bei uns. Wir haben, wie gesagt, auch die Liga, einfach im deutschsprachigen Raum eine der größten ist. Das ist die A1 eSports League. Und deshalb, die haben mich damals angesprochen mit 2018. Und das war einfach echt, da hast du einige Games dabei, sei es jetzt von Valorant, sei es TFT zum Beispiel. Früher war noch Sim Racing mit dabei und alles Mögliche. Also wirklich von bis, es war auch Mobile zum Beispiel stark vertreten mit Brawl Stars, mit Clash Royale. Also da ist die Liga auf jeden Fall auch dabei gewesen mit Project V zum Beispiel. Und also du hast schon ein Ökosystem, du hast auch Brands, die investieren, die investiert haben. Und wie gesagt, ich glaube 2019 war es so wirklich gut im Kommen. Dann kam natürlich Covid, das heißt es kam wie überall budgetär natürlich dann auch die Überlegungen, wird da was weitergeführt? Ist das ein Bereich, wo wir uns jetzt drauf konzentrieren möchten? Das hat man einfach gespürt. Auch jetzt von dem, was ich aus Kundenseite mitgenommen habe, die klassischen unternehmerischen Entscheidungen, wo möchte ich mein Budget verteilen, was ist uns jetzt gerade wichtig? Und deshalb war in den meisten Fällen, kommt mir jetzt vor, nicht unbedingt der wichtigste Punkt natürlich jetzt Gaming und E-Sport. Und dementsprechend ist es nach der Pandemiezeit oder in dieser Zwischenzeit oder wo auch immer wir jetzt sind, mit dem wir uns jetzt angepasst haben, da merkt man jetzt schon wieder, dass da mehr Initiativen gestartet werden, dass die Budgets weniger auf Sicherheit stehen und mehr investiert wird. Aber es ist natürlich auch noch super viel Luft nach oben. Also auch was den Support betrifft und einfach die Weiterentwicklung betrifft. Wir haben ja auch einen Verband, genauso wie ihr. Das ist bei uns der ESVÖ und der österreichische E-Sport-Verband und da wird einfach auch sehr viel gearbeitet und was auch sehr, sehr wichtig ist, solche Initiativen zu haben und zu schaffen, damit der ganze Bereich sich weiterentwickeln kann.
Du hast ja gerade auch, als du da so überflogen bist, hast du ja gesagt, dass du dann quasi, also erstmal danke dafür,
gerne.
Aber du bist ja dann quasi von der Agenturseite auf die Kundenseite gewechselt.
Genau,
Warum hast du das gemacht? War das dann einfach ein gutes Projekt oder fühltest du einfach, du hast das Agenturspiel irgendwie durchgespielt oder was hat dich dann dazu gebracht, auf die andere Seite zu gehen?
Da es mein erster Job war, weil das jetzt von meiner Seite nicht unbedingt so in mir drinnen, dass ich mir jetzt dachte, okay, Häkchen, hab da jetzt schon alles gesehen, weil da hat man auch sehr viel emotionale Bindung an die Arbeitgeber und einfach das ist das, wo ich dann praktisch mein Handwerkszeug in die Hand bekommen habe und deshalb war es für mich super schön. Gleichzeitig dachte ich mir, okay, Kundenseite hat halt nochmal ganz andere Vor- und Nachteile, du kannst dich mehr auf einen Kunden wirklich voll einlassen, du kannst da wirklich spezieller auch die Hintergründe verstehen, die dann noch mehr offengelegt werden, weil du halt direkt Teil des Teams bist. Also da gibt es einfach so Vor- und Nachteile, die man halt sieht. für mich war es dann einfach wirklich so ein bisschen Horizonterweiterung, dass ich weiß, okay, einerseits dieser Fokus drauf und andererseits, wie sieht es von Company-Seite aus, wie kann ich mir das vorstellen, wie sind die verschiedenen Zusammenhänge auch bei der Entscheidungsfindung und sowas, also einfach mehr diesen Konzerngedanken oder Company-Gedanken auch mitzukriegen, genau.
Welche Seite gefällt dir besser?
Ja, genau das Gleiche.
Sorry.
Alles gut.
Ich denke, es kommt aufs Umfeld an. Also ich denke, wenn du in einer Agentur bist, da hast du halt viele Kunden. Wenn du einfach mehrere Projekte hast, dann kannst du verschiedene Brainstormings machen und kannst verschiedene Ideen auf verschiedene Spielwiesen bringen, sage ich jetzt mal. Wenn du dann aber auf der Kundenseite bist, hast du halt Möglichkeiten, gerade bei Entscheidungsfindung noch viel mehr nicht einzugreifen, aber vielleicht auch ein bisschen zu persuaden oder ein bisschen auch wirklich mit den richtigen Argumenten zu kommen, wo du dann weißt, wie die Entscheidungsträger darauf reagieren würden. Und vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Feeling zu haben, noch stärker als von der Agenturseite, wo denn jetzt gerade die Werte liegen, wo jetzt gerade die Vision und Mission liegt und wie man das am besten einbringen kann. Also da sieht man einfach über einen langen Werdegang dann, finde ich, noch stärker von dieser Seite. Man ist Teil des Teams, man spürt das, man wird besser angenommen, vielleicht auch je nachdem, wie die verschiedenen Unternehmen gestaltet sind. Also, dass man jetzt sagt, okay, da ist dann vielleicht noch mehr Offenheit da, wo dann auch vielleicht noch mehr Inhalte transportiert sind, die persönlicher sind von Mitarbeiterseite und so weiter. Also, hat beides seinen Charme. Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Na, könnte ich wirklich nicht, weil Agentur hat dann einfach jeden Tag was Neues gebracht und bei den Unternehmen war es dann vielleicht ein bisschen langfristiger geplant, was gebracht wurde, kamen aber auch Ad-Hoc-Sachen dazu, also es war, ich glaube, das ist halt Social Media, to be honest, also ich glaube, wenn du mit einem Developer sprichst, ist es dann wieder was anderes, aber im Social Media Bereich ist ja sehr viel sehr wechselnd und auch im Employer Branding, was sehr ähnlich ist, drum, genau. Ich fand es dann halt schön, dass beim Employer Branding auch noch viel mehr der Fokus von Produkten weg auf die Mitarbeitenden gesetzt wird, dass man einfach dann dieses ganze Wissen, das aus dem Marketing dann eben schon kommt oder auch aus Social Media, verwenden konnte für einerseits, wir sind ein super Arbeitgeber, kommt zu uns und andererseits, bleibt bei uns, denn wir sind ein super Arbeitgeber und da auch wirklich mit dem richtigen Umfeld die Möglichkeiten zu schaffen, dass für die Belegschaft was verbessert wird, also das finde ich total schön, dass da auch ein bisschen der menschliche Aspekt dabei war. Und ich glaube, das war so der Grund, warum ich dann jetzt auch in der Moderation so meine Leidenschaft gefunden habe, weil das einfach so stark am Menschen ist und ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten. Das ist halt immer schon, habe ich auch in der Agentur gemerkt, ich liebe Brainstormings, ich liebe Teamarbeit, ich bin ein absoluter Teamplayer und gerade wenn ich dann in der Moderation bin, wo ich sage, okay, ich habe meine Auftraggeberinnen, Auftraggeber, die kann ich happy machen, mit dem, wie ich ihr Event führe. Ich habe Athletinnen, Athleten oder Gäste auf der Bühne, die kann ich ins Spotlight setzen, da kann ich coole Geschichten erzählen, die kann ich hervorheben. Da kann ich einfach denen die Aufmerksamkeit schenken, durch das, wie man dann die Audience praktisch auf sie zieht und welche Geschichten man erzählt. Und das hat mich so erfüllt. Und natürlich die Audience dann, dass die eine geile Zeit haben und Spaß haben oder je nachdem, was eben das Thema ist. Also da ist so viel positive Energie. Und ich sehe mich da ein bisschen als Enabler, der dann die Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Personen lenkt und das finde ich total schön.
Wie war denn für dich dieser Wechsel dahin? Also du hast diese Frage jetzt, meine nächste Frage quasi beantwortet, also eine Moderation, warum? Aber du bist ja dann quasi, du bist jetzt selbstständig. Also du hast dich ja, und hauptberuflich, wenn ich das richtig verstehe, also du machst ja gar nichts anderes mehr.
Genau.
Wie war denn der Sprung für dich dann? Jetzt hast du das gefunden, was dir Spaß macht, ne, das Moderation, das ist super, aber wie war denn dann für dich dieser Schritt und die Entscheidungsfindung zu sagen, ich springe jetzt wirklich ab und ich lasse meinen Job hinter mir und ich mache das jetzt wirklich Vollzeit.
Ich glaube, alle Menschen, die wirklich sehr zahlenfixiert sind oder Zahlenmenschen sind generell, ich bin ein Planer, das schon, aber ich bin jetzt nicht so wirklich auf Zahlen fixiert. Das heißt, ich gehe viel auch nach Gefühlen und ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich gemerkt, dass meine Leidenschaft da sehr, sehr stark ist. Habe natürlich auch Meinungen bekommen im Sinne von, puh, sicherheitsdenkend, ist das ein guter Weg, kriegt man da wirklich dann eine Laufbahn hin, wo man sagt, man kann damit selbstständig leben, kannst du damit deine Rechnungen zahlen, ist das ein Ding? Und ich glaube, da war ich einfach an dem Punkt, wo ich mir dachte, ich bin jetzt gerade nicht mehr in dem erfüllt, was ich gemacht habe, aus bestimmten Gründen und dachte, ich möchte was Neues, aber dachte mir, warum soll ich was komplett Neues machen, wenn ich eigentlich schon meine Leidenschaft gefunden habe und würde das einfach noch gern schauen, was ich daraus machen könnte, was ich entwickeln könnte, was ich mir bereits aufgebaut habe, ich glaube, dessen muss man auch mal sich bewusst werden, wenn es halt so schleichend dahin geht, beziehungsweise seit 2018 immer nebenher ein bisschen. Ich bin dann auch auf Teilzeit gegangen, um es teilzeitmäßig dann schon zu machen. Aber es war jetzt nie der Punkt, wo ich mir dachte, ich habe jetzt so und so viel erreicht und deshalb gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit. Es war eher eine Gefühlssache. Ich dachte, jetzt ist es Zeit. Und dann habe ich es gemacht. Und das war so der richtige Sprung ins kalte Wasser, sage ich jetzt mal, der wirklich ein guter Sprung war. War ein richtig angenehmes Wasser, muss ich sagen. Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, wie ich da von den Wellen aufgefangen wurde und wo ich da schwimmen durfte, jetzt über welche Events. Das hat mich total happy gemacht und ich hoffe, dass es so weitergeht.
Wie hast du das Streaming da für dich mit reingebaut im Verhältnis?
Ich hatte offen gestanden seit 2020 überlegt, dass ich streamen beginnen möchte, habe das aber immer verschoben, weil es für mich so war, ich war so total fokussiert, das war wahrscheinlich auch ein Punkt, total fokussiert auf meinen Hauptjob. Das heißt, das war für mich, ich bin nicht unbedingt kompetitiv veranlagt, aber ich bin leistungsorientiert veranlagt und ich liebe meinen Job. Und wenn ich meinen Job mache, dann bin ich da 110% drinnen und deshalb ist da sehr viel Zeit reingeflossen. Und dementsprechend konnte, glaube ich, auch die Moderation gar nicht den Raum bekommen, den sie jetzt hat, wenn ich meinen Job behalten hätte, weil ich da immer trotzdem meine Loyalty auf den Hauptjob hatte und das ganz, ganz besonders wichtig empfand immer in meinem Leben. Und demnach, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich gefühlt habe, nachdem, dass ich das loslassen kann, war das für mich mit der Moderation jetzt dieser Part. Das heißt, es ist jetzt auch so, das ist mein Baby und da fließt mein ganzes Herzblut rein und wenn ich Events habe, da bin ich auf 120% da und nichts anderes. Und habe mir dann aber gedacht, gerade für Zeiten, falls es sein sollte, dass ich mal Downtimes hätte, könnte ich ja Streamen dazu nehmen, weil jetzt hätte ich die Zeit dazu. Das heißt, jetzt habe ich bisschen unregelmäßigere Tage, an denen ich dann fix verplant bin, nicht so wie es davor im 9-to-5 war, wo man sagt, okay, Montag bis Freitag von der und der Zeit oder auch wie es dann halbtags war. Aber da konnte ich dann sagen, okay, ich habe jetzt bestimmte Tage, wo ich weiß, es sind Events geplant, ich habe Tage, wo ich weiß, ich habe noch keine, das heißt, ich könnte da schon mal Streams einplanen. Und ich habe das, ehrlich gesagt, ziemlich blauäugig begonnen im Januar. Mhm. Ich war da 4 Wochen krank und dachte mir, erst, ich möchte jetzt eigentlich, ich wollte letztes Jahr schon beginnen und dachte mir, okay, na passt, ich mache das jetzt und habe ein paar Streams gemacht und das war so großartig, es hat mich so erfüllt. Ich hatte halt früher schon bei Charity-Streams zum Beispiel mitgemacht und hatte dann Chats von anderen Leuten, mit denen wir interagiert haben und dieses Chat-Gefühl, dass man jemanden hat, der da ist und der sich mit einem freut und mit einem leidet, wenn man gemeinsam was zockt oder was erlebt, das hat mich so happy gemacht. Ich wollte eigentlich deshalb starten, dass ich so einen Chat habe. Wir hatten da zum Beispiel eine Charity-Veranstaltung, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, das heißt Willhaben, das ist so wie eBay ein bisschen, nur in Österreich und die haben eine Charity-Veranstaltung jedes Jahr, das heißt Charity Royale und das ist mit Raffi Eisler, also mit früher Venicraft, jetzt Veni und der ist da auch Mitinitiator und das ist ein ganz, ganz cooles Herzensprojekt auch, das ist jeden Herbst, Winter. Und da haben wir halt immer Streamer, die dann einerseits große Streamer, die dabei sind und auch Community-Streamer, die einen Monat lang oder so jeden Tag einen Slot füllen. Und dann hast du ein großes Event, wo dann gemeinsam nochmal gesammelt wird. Und bei diesen Events war es tatsächlich, dass ich dort war und einfach mich so wohlgefühlt hatte mit so einem Chat, der immer mit dabei war und wo man immer so die Community mit hatte und mitgefühlt hat mit uns und das hat mich so erfüllt und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt machen. Es war so schön. Und
das ist total spannend, ne? Also ich weiß nicht, Dennis, du hast da ja ganz andere Erfahrungen noch als ich, wie das für dich ist, aber ich glaube, was mich immer irgendwie davon abgehalten hat, wirklich regelmäßig zu streamen oder irgendwas zu machen, ist halt genau so dieses, ja, da gucken dir dann vielleicht Leute zu, da sind da vielleicht irgendwann mal mehr als meine Schwester, Grüße gehen raus, also meine Mutter, und es fühlt sich für mich aber so komisch an, dann so vor der Kamera irgendwie dann auch genau diese Chat-Interaktionen und so, ne? Also ich glaube, ich verstehe natürlich, warum das irgendwie cool ist und auch irgendwie Sinn macht und dass das immer noch eine Interaktion ist, aber für mich fühlt sich das immer irgendwie weird an, weil die Leute halt nicht direkt mit dir interagieren im Sinne von über die Sprachschiene. So, und wenn, also mir gibt das gar nicht so viel.
Weil du keinen direkten Bezug hast im Sinne von, du siehst es nicht und du hörst es nicht, meinst du?
Ja, genau. Also ich glaube, für mich wäre es einfacher, wenn ich mit Leuten reden könnte. Weißt du, oder wenn das Also ganz schwierig, ich kann das auch gar nicht wirklich erklären. Aber ich habe zum Beispiel, ne, diesen Gedankengang, den du jetzt hattest mit, das gibt dir halt dann auch so viel, das zum Beispiel fehlt mir komplett. Wie ist denn das für dich gewesen, Dennis? Also wahrscheinlich, deine Karriere basiert ja auch darauf, also wahrscheinlich ähnlich.
Ja, voll. Also ich meine, ich bin historisch natürlich, dadurch, dass ich auch sehr früh bei der ESL die Chance hatte, schon zu kommentieren und dann auch zu moderieren, habe ich halt auf der einen Seite auch sehr früh immer Live-Feedback bekommen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und mit dem Tag, dass der Chat, früher war es ja eher Forum, ne? Früher hast du dir Sachen im Forum erstmal durchgelesen, das war noch bevor es den Chat gab. Oder IRC dann später, das kam mir dann auch mit dazu, das gute Mirk. Aber ich bin so krass damit aufgewachsen, dass Chat für mich immer ein Feedback-Tool war und auch in-game war ja nichts anderes als, man bekommt Feedback, auch beim Spielen, wenn der Gegner dich geflamed hat oder so. Ich weiß nicht, bei mir ist das, also ich muss gerade tatsächlich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber während ich das so erzähle, fällt mir auf, ich habe ja schon mein ganzes Leben lang durch Chat-Feedback gelebt, also wie oft ich entweder beleidigt worden bin oder ab und zu mal jemand gesagt hat, du hast echt gut gespielt. Und das transferierte ich dann irgendwann zu Livestreaming.
Ich glaube, ich würde das so separieren. Ich verstehe natürlich komplett im Game. Ist für mich auch was ganz anderes. Mhm. Aber ich glaube, für mich fühlt sich das komisch an, dann so, weißt du, also du sitzt ja hier alleine quasi und entertainst dann diese Leute, die dir zugucken und dir dann halt über diesen Schriftkanal Feedback geben. Mhm. Ich glaube, da ist für mich irgendein Disconnect. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. Ich habe gerade auch versucht zu überlegen, wie ich das am besten erkläre. Ich fühle mich damit jetzt auch nicht super unwohl, aber ich glaube, das ist einfach für mich nicht. Weißt du, ich habe jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, voll geil. Also ich glaube natürlich, dass das cool ist, wenn wir auch über unsere Zahlen hier sprechen. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie viele Leute sich das dann doch anhören. Und ich bin jedes Mal immer natürlich dankbar, aber auch super überrascht, wenn mich jemand wirklich darauf anspricht. Das passiert ja auch häufiger mittlerweile. Nur das fühlt sich für mich immer super surreal an, weil wir ja mit den Leuten, außer dann zwischendurch auf Twitter oder mal Discord, haben wir ja schon relativ wenig direkte Interaktion. Und das gibt mir immer zum Beispiel viel mehr und ich glaube, es würde sich für mich komisch anfühlen, Leute zu entertainen, weißt du, die ich dann halt nicht sehe. Da kommst du wahrscheinlich auch rein, aber so, ich habe eine viel zu große erste Hürde, deswegen habe ich nie angefangen, weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich krieg mich einfach nicht über diese Hürde. Ganz komisch.
Wie viele Stunden, Laura, also wenn du jetzt im Januar angefangen hast, wie viel Zeit-Commitment ist das jetzt für dich?
Es kommt halt immer drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie es jetzt vor kurzem war, 1,5 Wochen in Deutschland bin, dann muss ich einfach noch, also ich bin da, ich sage immer von mir selbst, ich bin Twitch-Papa. Also nicht Papa im Sinne von, ich bin der Vater, sondern ich bin ein Babyhund, der rumtapst und sich noch einfindet. Ich hatte absolut keinen Plan, was ich mache, to be honest. Und habe ein bisschen Hilfe natürlich bekommen, freue mich immer über Hilfe vom Chat. Und eins der Dinge ist eben, wie ich das verbinden kann, meinen Moderationsjob durchzuführen und umzusetzen und gleichzeitig aber auch noch Stream-Schedule einzubringen, habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden, ich sage es euch ganz ehrlich. Also ich hatte den Affiliate dann schon mit 5 Streams am Anfang, aber ab dem Zeitpunkt, da dachte ich mir, ich möchte eigentlich gerne wirklich regelmäßig schaffen, jede Woche zu streamen. Ich freue mich natürlich total über Bookings, deshalb, da kann ich dann auch nicht sagen, hey Leute, übrigens, ich hätte jetzt einen Stream, also ich bin da mal kurz weg. Das geht auch nicht. Also ich muss mir da irgendwie nur eine Möglichkeit finden, ob es dann übers Handy ist, ob es IRL-Streams sind, ob ich kurz anders einchecke. Also da muss ich irgendwie noch eine Möglichkeit finden, sage ich euch ganz ehrlich. Das habe ich nur nicht heraus. Das ist noch ein Work in Progress. Aber so von den Stunden her, ich habe jetzt im Januar zum Beispiel schon die Zeit genutzt. Und Chris, da muss ich auch einkippen. Ich glaube, ich war noch nie so nervös wie vor meinem ersten Stream. Also ich glaube, ich war noch nicht mal bei einer Moderation so nervös wie vor meinem ersten Stream, weil ich Krass. Da mal nicht bei den anderen saß und dann, ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe das ja noch nie allein gemacht. Deshalb, ich dachte mir immer so, ich bin jetzt nicht sonderlich gut in Spielen. Ich bin jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie eine, also ich hätte jetzt nicht gewusst, warum das wer einschalten sollte, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich bin so da gesessen und dachte mir, wenn jemand da ist und mit mir schreibt über den Chat und ich dann den Chat habe, dann bin ich happy. Dann ist schon mein Häkchen hier und dann ist mein absolutes Ziel erfüllt. Und das war so und ich habe mich so gefreut und das war eigentlich dann, ab dem Punkt war ich nicht mehr nervös, weil ich wusste, es ist jemand da und habe mit mir geschrieben. Und ich hatte das Feedback und ich hatte die Interaktion und es war einfach so cool. Ich hatte da wirklich Zeiten, darf man gar nicht laut sagen, also mitten durch die Nacht durch bis 6 Uhr, 7 Uhr früh. Und es hatte sich einfach so ergeben, weil ich bei einem Game hängen geblieben bin. Es war Palworld. Und Palworld hatte ich mir nicht mal ausgesucht. Da hatten Freunde gemeint, willst du nicht mit uns gemeinsam Palworld anfangen? Und dann habe ich das auch Single gespielt auf einem eigenen Server und das war einfach, ich bin total reingekippt. Und da habe ich jetzt nicht mal den meisten Progress, da habe ich jetzt nicht mal das höchste Level. Da spreche ich eigentlich die ganze Zeit nur mit meinem Chat und das ist total schön an dem Ganzen. Aber ich war wirklich, ich bin da gesessen, man muss aber auch dazu sagen, die Umstände waren ein bisschen skurril. Ich war ja krank davor, also wirklich 4 Wochen lang Bronchitis und Bindehautentzündung. Das heißt, ich konnte kein Make-up tragen, ich konnte keine Linsen tragen, die ich jetzt gerade habe, sondern ich konnte nur Brille tragen und dachte mir, wenn ich jetzt nicht beginne, wann dann? Und ich wollte einfach nicht mehr warten und habe mich basically hingesetzt, mit Brille, ungeschminkt, also der totale Super-GAU jetzt, wenn man so über eine Live-Production nachdenkt, für eine Frau, nein, für mich zumindest. Und ich meine, wie gesagt, von meiner Seite aus ist einfach mein Ding, ich hätte mich da jetzt nicht so wohl gefühlt. Ich mochte meine Brille noch nie, ich habe eine sehr hohe Sehstärke, also das war jetzt nicht so mein Ding. Und ich habe das einfach mal gemacht. Und das hat da schon so Spaß gemacht. Ich dachte, ich probiere es halt mal für eine Stunde. Dann waren es 4 oder 5, ich glaube 4. Und beim nächsten Mal war ich dann halt genauso, wie ich wieder gesund war, wie ich jetzt vor euch sitze mit Kontaktlinsen und mit Make-up und wo ich mich immer einfach wohlfühle und in meiner Safe Zone bin. Und es war einfach total schön. Und ich glaube, dann waren die immer so um die 8 Stunden, 7 Stunden durchgehend und mir ist es nicht mal aufgefallen, weil ich so viel Spaß hatte. Und einfach so skurril auch, wer nachts eigentlich alle online ist. Und wenn du dann Leute hast, die ins Bett gehen und sagen, hey, ich bin um 5 Uhr dann wieder munter und dann grüßt du die um 5 Uhr früh, weil sie wieder reinschauen zum Frühstück. Das ist so geil. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Und ich hatte es nicht geplant, dass ich dann so zum Late-Night-Streamer werde, aber es hat mich sehr erfüllt. Also ich glaube, ich werde das auf alle Fälle auch so belassen, aber werde auch noch Zeiten dazu nehmen, die ein bisschen christlicher sind für Leute, die schon gemeint hatten, erst kannst du nicht mal zu einer normalen Tageszeit streamen, damit ich auch mal reinschauen kann, so in die Richtung.
So, jetzt hast du ja quasi Moderation, dann hast du das Streaming. Ich verstehe, warum du das schwer miteinander bekommst, weil natürlich dieser Job der Moderation ist halt, ne, nicht vorhersehbar. Du machst ja aber Moderation nicht nur für Gaming, du machst ja auch ganz andere Sachen. Ist das dann trotzdem... Also ist dein, weißt du, ist das trotzdem was dir richtig Spaß macht, weil es dir nah am Menschen ist und um die Aktivität geht? Also kommt man aus dem Tunnel raus? Oder wäre dein Ziel schon eher zu sagen, also mit Streaming und Moderation möchte ich mich irgendwann nur noch auf Gaming fokussieren?
Ich bin ja aus dem Gaming gekommen und habe es dann verbreitert. Und ich glaube, das war auch der Grund zu dem Part mit, kann man sich das leisten oder kann man das machen? Ich glaube, wenn du wo eine Fixanstellung zum Beispiel hast mit einem Vertrag, ist es natürlich super easy, weil dann weißt du, okay, passt, ich bin safe. Und so ist es ja praktisch vertragsbasiert, eventbasiert, wie auch immer. Und ich hatte das gar nicht so stark geplant, to be honest. Es kam eben wieder einfach aus dem Netzwerk die Anfrage, machst du auch Veranstaltungen, die nichts mit Gaming zu tun haben? Und mittlerweile mache ich da, ich weiß jetzt nicht genau die Verteilung, to be honest, aber ich mache die genauso gern wie Gaming-Events. Und ich finde es total schön, wenn man zum Beispiel, ich bin auch im Educational-Bereich, ich bin im medizinischen Bereich. Das sind Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt studiert habe oder wo ich keinen Background habe, wo ich mich aber, wenn es sein muss, einlesen kann. Natürlich aber habe ich aber auch Bereiche dabei, wo ich sage, okay, da sind Leidenschaften dahinter, da wüsste ich andere Moderatorinnen, Moderatoren, die da einfach aus dem Bereich kommen, sich viel besser einfühlen, einfach super viel Leidenschaft mitbringen und da sind die besser aufgehoben als ich. Aber bei Dingen, wo ich mich einlesen kann, wo ich mitkommen kann, da bin ich sofort dabei. Also gerade im medizinischen Bereich zum Beispiel waren die bei einem meiner Kunden nicht unbedingt gewohnt, dass da jetzt so viel Emotion mitschwingt. Und ich wurde dann bekannt bei ihnen als die Moderatorin, die dich ankündigt, als kämst du zu einem Boxkampf, bevor ihr Vortrag ist. Und dann war es so, und ich habe mich gefühlt, als wäre ich gerade in den Ring gestiegen. Das war so das Feedback von den Speakern dort. Und es war nicht total schön. Und die hatten zum Beispiel auch nicht unbedingt, ich glaube, das ist eben auch wieder dieser E-Sport-Charakter, der da mitschwingt, dass man es normal findet, dass jemand auf die Bühne kommt, es wird applaudiert. Und das war bei denen nicht so. Und die meinten dann so, wow, also in meiner Heimatstadt hat mir noch niemals jemand so applaudiert, wenn ich bloß auf die Bühne gekommen bin. Und das war so ein richtig wertschätzender, schöner Moment für die. Und sowas finde ich halt toll, wenn man da auch ein bisschen, ich glaube, wenn mein Charakter nicht zur Moderation passt, dann wird man es eh merken. Aber sie sind noch meine Kunden, deshalb hat es auf jeden Fall gepasst. Und da haben sie, glaube ich, das ist eben dieses Grenzenschieben. Auch wenn es ein Bereich ist, der vielleicht ein bisschen ruhiger mal ist oder der mal ein bisschen anders es eigentlich handhabt, habe ich mich jetzt nicht unbedingt danach gerichtet, wie es davor gehandhabt wurde, sondern habe halt versucht, dann das ein bisschen zu vermenschlichen. Und bei mir geht es sehr viel um Emotionalität. Also meine Moderationen haben immer einen emotionalen Aspekt. Ich bin ein emotionaler Mensch und wenn ich das transportieren darf und kann, ist es super schön für mich.
Mega. Ist ehrlicherweise ein sehr gutes, also ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Oder wie siehst du das, Chris? Weil das ist so ein schönes...
Ja, ich finde das, ja, ich bin immer so hinterhergerissen, weil ich habe so, wir haben am Anfang haben wir arg viel rumgequatscht, ich fühlte mich echt schlecht. Wir kriegen auch wieder, ihr könnt auch keine Gäste einladen und dann die selber ganze Zeit nur quatschen, Nachrichten, die werden kommen. Ich finde aber tatsächlich, also ich wollte...
Wir haben heute aber extra ein bisschen länger gemacht.
Genau, also ich wollte einfach nochmal die Möglichkeit dir geben, mal genau über diese Dinge zu sprechen. Wir haben jetzt auch laufen lassen einfach. Hast du denn noch was auf dem Herzen, das du gerne loswerden möchtest? Haben wir dich irgendwas vielleicht nicht gefragt, was du einfach sagen willst? Hast du noch andere letzte Worte? Also das letzte Wort geht natürlich immer an den Gast und an dich in dem Fall. Wenn du denn noch etwas sagen möchtest.
Ich glaube, was noch nicht dabei war, ist, dass ich auch im Bereich tätig bin. Wir haben eine E-Sport-Schulliga in Österreich gegründet und das ist die erste E-Sport-Schulliga, die wir in Österreich hatten bis dato. In Deutschland habt ihr auch schon welche und eine. Und ich fand es total schön, daher auch wieder dieser Diskurs ein bisschen mit Awareness schaffen, Stakeholder mit reinnehmen. Und bei Stakeholder meine ich jetzt nicht unbedingt nur geschäftlich, sondern eben auch, was Pädagoginnen und Pädagogen oder Eltern betrifft, dass man einfach mehr Touchpoints schafft für Eltern, um da ein bisschen Awareness zu bekommen. Weil ich das so schön fand, aus diesem Projekt raus, da ging es eben darum, dass wir eine bestimmte Schulstufe, wir hatten uns darauf konzentriert, einfach von dem Bereich her, wo wir am besten Touchpoints hatten, schon zur Stadt zum Beispiel. Bei uns ist die Bildungsdirektion für Wien da auch mit dabei gewesen, das heißt, oder ist mit dabei, das heißt, man hat sowas wie den Schulrat, sage ich jetzt mal, mit an Bord. Und das fand ich halt schön, wenn man hier schon mal Touchpoints schaffen konnte, dass man das Thema mit einkippt, dass Spielen nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, weil sie oftmals so transportiert wird, weil da viele Stereotypen drin sind. Und ich glaube, das auch zu dem Punkt, wo du meintest, wie groß ist die Szene in Österreich, wie groß ist sie in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man ganz, ganz stark andocken sollte und weiter muss, weil das passiert ja schon. Aber das sind Dinge, wo wir einfach auf Sachen gestoßen sind, wie wo ich auch meinte, mein Dad hat oder meine Eltern waren da halt wirklich Befürworter auch davon, dass wir Konsolen haben. Ich hatte da Mädels dabei, die mir gesagt hatten, sie durften nicht spielen, weil sie sind Mädchen. Uff. Und das in 2023. Also das ist so, das sind so Dinge, wo ich mir denke, da möchte ich jetzt keinen verfreveln. Das ist dann vielleicht einfach auch Unwissen. Und genau sowas, finde ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig, um die Szene voranzutreiben. Sei es jetzt im Casual-Bereich, sei es im E-Sport-Bereich. Wie wollen wir Role Models weibliche zusammenbekommen, wenn die Eltern das nicht besser wissen, wenn Pädagoginnen und Pädagogen sagen, ja, geh doch mal in die frische Luft und spielen bringt dir nichts, außer wenn du Boardgames spielst. Und das finde ich halt schön und wir hatten da, also wir haben da im Team auch die Donau-Universität Krems dabei, das heißt, wir haben da auch einen wissenschaftlichen Bezug mitgenommen und hatten dann eben auch Papers, die drauf basiert sind, Fallstudien, die drauf basiert sind, was es bringen kann, aus der angewandten Spieleforschung auch online zu spielen. Und ich meine, Pia Büssegger zum Beispiel hatte die ja auch schon da, was es bringen kann, zu spielen im HR-Bereich. Da gibt es einfach so viele bestimmte Wege schon, die man einschlagen kann und die man erforschen kann. Und ich glaube, das ist was, wo man gerade auch bei der Jugend sehr gut andocken kann, dass natürlich eine Balance gebraucht ist, aber dass man einfach da wirklich Awareness schafft. Es ist nicht nur schlecht, es kommt ganz viel Gutes raus. Man hat da, keine Ahnung, allein schon, ich glaube, wenn es Studien gäbe zu WoW-Spielern, die ihre Raids dirigieren und was dann aus denen geworden ist, ja. Das würde allein schon reichen. Also wieder ein Aufruf für das nächste Masterarbeitsthema an dieser Stelle.
Ah, da gibt es bestimmt schon das
da
eine
gibt's,
andere.
Da gibt's, ja, da gibt es schon ganz viel für. Da gibt es schon, also sogar Harvard das Business Review und so, die haben da regelmäßig Sachen gemacht. Also zu WoW und Raid Leader und Skills gibt es einiges.
Ja, und genau sowas, denke ich mir, sowas sollte man halt sehen. Also das ist mir eine Herzensangelegenheit.
Wo folgt man denn jetzt deiner Arbeit und dir? Also wenn jetzt Leute Interesse haben oder sich dafür, du kannst dem Johannes natürlich gerne alle Links rüberschmeißen, die er mit in der Folge verlinkt, aber wenn man dir jetzt folgen möchte, wo mache ich das? Also was ist dir da am liebsten?
Your Host Laura ist eigentlich der Social Tag, den ich auf allen Channels verwende. Das heißt, so heiße ich auf Twitch, so heiße ich auf allen Social Media Kanälen und das sind so die, auch auf LinkedIn zum Beispiel. Das heißt, da findet man mich wirklich überall. Wenn man das sucht, so auf Englisch, dein Host Laura, dein Moderator Laura, dann Your Host Laura, dann ist es alles auffindbar und da versuche ich das so gut wie möglich auch nach draußen zu tragen. Freue mich natürlich, wenn die Leute dann auf Events sind. Falls zum Beispiel jemand von euch auf die Kaktus kommt, da habe ich gerade die zu... Ah, wirklich jetzt? Mann, das freut mich. Und du meintest
ja,
noch,
Lanis, nimm mal den Arm. In deinem... Also das habt ihr nicht... Das hat keiner gesehen, aber ich habe gerade den Arm gehoben, weil ja, ich werde auch da sein.
Na bitte, und du meintest über... noch, Cons und Lanis ist gerade nicht so auf dem Schirm, aber bitte.
Und ich werde über E-Sports und HR reden.
Wunderschön, ich freue mich. Ja, ich habe gerade einen Wildcard-Streaming-Seat bekommen, gestern die Zusage, deshalb habe ich mich angemeldet und freue mich total. Nächstes Mal wieder Kaktus, ich war letztes Jahr schon und es war ein Fest.
Sollte ich nicht in den Flitterwochen sein, werde ich auch dort sein. Mal schauen, es steht noch nicht
so. Ja, das würde mich freuen.
Ja, ich wäre auch sehr gerne vor Ort. Also, ich bin ja riesen
Aber Flitterwochen sind auch nicht schlecht.
Ja, das ist wohl auch wahr. Mal schauen.
Schatzi, aber können wir schieben?
Laura, es war uns ein Fest. Also ganz wichtig auch von meiner Seite auch aus. Meldet euch bei Laura. Diese Frau hat unfassbar viel Energie, ist völlig committed, hat richtig Bock. Und wenn ihr irgendwo mal ein Need habt, ich glaube, dann habt ihr da eine Lösung gefunden. Und spätestens auf der Kaktus könnt ihr sie dann auch wieder vor Ort live und in Farbe treffen und euch selbst überzeugen.
Na bitte, ich freue mich. Dankeschön für diese lieben Worte.
Schön, dass du heute bei uns in unserer 106. Folge warst im Spielekeller. Laura, danke dir.
Und bitte auch ein Nachgang noch fürs nächste Mal. Folge 107 muss dann irgendwo Bisa Knosp vorkommen, ich sag's euch.
Dass die weiterentwickelt.
So, Johannes spielt jetzt hier unser Outro, bevor die wieder anfangen mit ihren Pokémons.
Danke fürs Zuhören, alle.
Ciao.
Danke.
Tschüss. System shut down.